Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 trennt sich in einem Spiel zwei Mannschaften auf Augenhöhe im Niemandsland der zweiten Fußball-Bundesliga 1:1 von Erzgebirge Aue. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Quick and Dirty hier im Vorwärts nach weit Podcast bei meinsportpodcast.de, der schnellsten Podcast-Ausgabe nach einem Fußballspiel der Welt. Heute wieder in gewohnter Runde. André, Chris und Dennis sind an meiner Seite. André, die Startaufstellung, wollen wir uns die kurz anschauen? Baris Bastasch, wenig überraschend geblieben in der Innenverteidigung, an der Seite von Marcel Franke. Das Schöne ist, Jörg Dahlmann hat da so eine Dreierkette gesehen, die habe ich nicht gesehen. Ich muss sagen, wir haben auch schon von Beginn an mit Viererkette gespielt, mit Moroja rechts, mit Hult links, in Bastasch und Franke. Und auf der 6 dann Josep Ellis, er ersetzte den gesperrten Jaka Biol. Dann kam noch Hendrik Weidand rein in die Startelf für den gesperrten Valmir Soleimani. Im Zweiersturm war es aber trotzdem nicht, oder André?
Also ich fand es schon. Ich fand, wir haben mit zwei Spitzen gespielt. Sie haben sich beide vorne gut Räume eröffnet. Das sah in der ersten Halbzeit, finde ich, relativ gut aus. Ich habe auch das Gefühl, gut, es hat aber auch in der ersten Halbzeit uns leicht gemacht, aber ich habe das Gefühl, wenn wir mit so einer Aufstellung ins Spiel gehen, wenn wir viel über die Außen kommen, mit Weidand vorne, mit Duxch vorne, dass wir dann durchaus auch in der Lage sind, Druck auf andere Mannschaften aufzubauen, dass wir sowas wie eine Art gefälliges Kombinationsspiel hinbekommen, dass wir uns selber Chancen rausarbeiten und nicht irgendwie auf Glück oder Standards angewiesen sind. Mir gefällt das mit zwei Spitzen, fernab wer jetzt diese beiden Spitzen sind, deutlich besser. Ich finde auch, dass Henne Weidand der Mannschaft ein bisschen mehr Stabilität gibt durch seine Präsenz. Aber das ist natürlich alles Makulatur, wenn wir dann nachher die zweite Halbzeit besprechen. Aber erste Halbzeit, so wie wir gestartet sind, fand ich gut. Was mich ein bisschen erschreckt hat, und da haben wir auch innerhalb unserer Kombo ein bisschen drüber diskutiert, ist, wie wenig wir die Zentrale beim Aufbauspiel mitgenommen haben. Aber das, was über die Außen lief, war stark, zumindest über die Seite Hult. Moroja immer mal wieder. Ganz ehrlich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt und mit der Sonne im Stadion in Aue wirkte vielleicht auch alles ein bisschen besser.
Das glaube ich aber auch. Chris, hast du auch zwei Spitzen gesehen? Ich habe das nicht so gesehen. Ich habe eher gesehen, dass immer einer im Zentrum stand und der andere ist dann ausgewichen. Also Henne hat sich mal fallen lassen. Duxchi war auch viel auf links. Übrigens Genki Haraguchi auch. Das hat mich dann auch irritiert. Aber zwei zentrale Stürmer habe ich überhaupt nicht gesehen. Chris, du?
Die habe ich auch nicht gesehen. Die habe ich nur gesehen, wenn die eigene Verteidigung, also von Aue die Verteidigung, den Ball hatte und man versucht hat, auf die zu drücken. Dann sind Henne und Duxch relativ auf gleicher Höhe angelaufen. Ansonsten hat sich Duxch oft hinter Henne fallen lassen, hat da viel mit Genki auch getauscht. Das habe ich genauso gesehen. Ochs ist eigentlich relativ viel auf rechts geblieben. Und richtig zwei Spitzen habe ich nicht gesehen. Aber ich sag mal so, von dem, was es am Anfang auf dem Papier hieß, da war ich dann doch deutlich positiver überrascht, zumindest in der ersten Halbzeit. Da gebe ich André absolut recht.
Ja, ich finde auch, wir haben so die ersten 5 Minuten gleich gezeigt, dass wir wollen und sind da gut draufgegangen, hatten ja auch eine Möglichkeit. Dennis, übrigens Philipp Ochs an der Stelle, möchte ich sagen, hat mir gut gefallen. Er hat wirklich ein starkes, zumindest hat er stark angefangen, wollen wir erstmal dabei bleiben. Auch die erste Ecke war gut. Gut, über die anderen Ecken wahrscheinlich hat er in seinem Vertrag stehen, dass er nicht mehr als eine Ecke besser schießen darf als Dominik Kaiser. Aber die erste Ecke war gut und auch so war Philipp Ochs viel agiler, als es Kevin Schindler, jetzt habe ich wieder Kevin, aber wir wollten ja dabei bleiben, als Kinsley Schindler jemals gezeigt hat, oder?
Absolut. Absolute Bereicherung heute für das Spiel und man hat auch gesehen, dass der Junge nicht nur will, sondern auch kann und war auch von der Energie auf dem Platz komplett anderer Spieler, als wir häufig hatten, wenn der Kevin dann da gespielt hat. Und ich finde tatsächlich, er hat sich das verdient, dass wir dabei bleiben. War ein gutes Spiel und bei den Ecken, ja, oder überhaupt bei den Freistößen, ja, ich glaube auch, da steht irgendwo irgendwas in den Verträgen drin.
Muss, oder?
Das Kann nicht anders sein.
Anders kann es nicht
sein. Aber ist es nicht erschreckend, dass wir Ochs doch, zumindest das ist meine Wahrnehmung, korrigiert mich sofort, was ihr eh tun werdet, aber ist es nicht so, dass Ochs nur gespielt hat aufgrund derjenigen, die gefehlt haben? Nicht, dass es an Ochs, und du hast zu Recht gesagt, er hat gut gespielt, aber dass es an Ochs Leistung gelegen hat, dass er heute gespielt hat? Und ist das nicht ein Problem, dass offensichtlich die Spieler, und wir werden nachher noch über andere sprechen, dass offensichtlich die Spieler, die reingeworfen werden oder die noch ein paar Minuten Spielzeit geschenkt bekommen, sich durchaus, wie soll ich sagen, dominanter präsentieren, williger präsentieren, griffiger präsentieren als die althergebrachten, die immer spielen.
Aber hast du da nicht ein bisschen auch das Fürth-Spiel vergessen? Auch da hat Philipp Ochs schon gespielt. Also die
Frage. Ja, aber auch nicht, weil er in Leistung überzeugt hat, sondern weil kein anderer mehr da war. Also er war im Prinzip der ich hätte das Gefühl, wäre Biol zum Beispiel fit gewesen, ja, wäre ich mir nicht sicher, ob Ochs gespielt hätte.
Auf rechts dann Ellis oder wer?
Naja, das Ochs war für Soleimani drin. Also.
Ja, klar, aber das für Soleimani haben wir ja gesagt, haben wir eine zweite Spitze vorne drin.
Ja, aber das wie war das ja eher Hendrik. Ist ja egal. Das war eher Hendrik. Hendrik war drin für Soleimani. Denn wie gesagt, Ochs hat ja schon mit Soleimani zusammengespielt beim Spiel gegen Greuther Fürth. Ich glaube, da verkennt ihr das so ein bisschen. Also Philipp Ochs, für mich übrigens, da will ich Chris noch mal kurz mit rein, für mich hat er seine stärksten Szenen allerdings, wenn er vom Flügel weg ist und in die Mitte hinter die Spitzen gegangen ist. Also habe ich ihn wirklich stark, gut, das Tor, können wir vielleicht auch gleich mal kurz abhandeln. Wir haben einen Eckball, der wird schlecht geklärt. Philipp Ochs kommt an den Ball und schießt aus, weiß ich nicht, 22, 23 Metern. Und der sonst, wie ich finde, sehr stabile Keeper von Erzgebirge Aue, also Mennel macht echt eine gute Saison in meinen Augen, da sieht er extrem blöd aus, auch wenn der Schuss sehr platziert ist.
Der Schuss ist toll, der senkt sich auch schön ab, der ist aber lange unterwegs und den letzten Schritt, den der Torwart macht, der kostet ihn quasi das Tor und den kann man halten, glaube ich. Nichtsdestotrotz ein schöner Schuss, glücklich entstanden die Situation, aber ja, da fragt keiner nach. Er hat die Chance gehabt, er hat den Abschluss gesucht, sehr guten Abschluss gewählt, ja.
Aber jetzt nochmal, ich habe dann wirklich auch gesehen, wenn er dann nochmal wirklich in die Mitte gegangen ist, da fand ich ihn stärker. Also ich erinnere mich jetzt nicht so sehr an besonders viele gute Flanken von ihm. Ihr habt das Flügelspiel zwar gelobt, aber ich erinnere mich jetzt nicht an besonders gute Hereingaben. Ich erinnere mich durchaus an die Hereingaben von Niklas Hult, ich erinnere mich auch an die Hereingaben von Genki Haraguchi und von Seymour, ja. Bei Philipp Ochs ist mir jetzt nichts in Erinnerung geblieben, aber da kann mich da irgendjemand abholen und mir sagen, wo Philipp Ochs die guten Flanken geschlagen hat. Also ich fand ihn eher stärker, wenn er sich in die Mitte hat. Fallen lassen kann man nicht sagen, aber wenn er sich in der Mitte aufgehalten hat.
Also tatsächlich habe ich von Ruh ja auch mehr Flanken über rechts gesehen und der hat aber auch deutlich offensiver gespielt über rechts als Hult zum Beispiel über links. Und ich glaube, das war auch der Plan, dass Ochs dann ein bisschen früher reinzieht und die Bahn tatsächlich außen hauptsächlich für Semeroja frei ist. Und die Flanken, die er reingebracht hat, gerade da zum Schluss, da wo er da diese drei Chancen hintereinander hatte. Also ich finde auch Semeroja hat heute wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war schön gallig auch im Zweikampf hier mit dem ach, wie hieß er, Zuraski oder was weiß ich. Das war ein tolles Duell da auf Außen. Aber letztendlich war die Außenbahn hauptsächlich wirklich für Sam Oroya heute.
Ja, und der auch stärker als Niki Hult, oder André? Also ich fand Niklas jetzt nicht nur, weil er da ausgerutscht ist bei der einen Szene, wo Aue fast das 1-0 erzielt. Ich fand, dass Say souveräner wirkte und offensiv auch besser war, das sagt ja gerade offensiv, als Niki auf der anderen Seite.
Also Hult, finde ich, haben wir ja schon mehrfach hier angesprochen, ist ja einer der positiven Aspekte unserer ganzen Saison. Aber ich finde auch, ich gebe euch recht, der Sushi-Flügelflitzer oder wie wir ihn jetzt nennen müssen, macht eine gute Saison mit einer Lernkurve nach oben. Ich fand ihn die letzten Spiele schon sehr prägend. Ich fand ihn in jedem Spiel, auch wenn er defensiver kam, immer gefährlicher, mit einem Tick kreativer als zum Beispiel Schindler, wenn er auf der Position gespielt hat. Also ich finde mit Moroja, ich meine gut, da werden wir nicht die Champions League gewinnen, aber das ist auch ein Spieler, der mit ein bisschen Anlaufphase durchaus konstant gute Leistungen bringt. Und unsere beiden Außenverteidiger, wo wir im Vorfeld der Saison gesagt haben, oh Gott, die Außenverteidiger, die machen mir im Moment am allerwenigsten Sorgen. Wenn sich da einer verletzt, ist natürlich zappenduster, das ist natürlich ganz klar, oder gesperrt ist. Aber ich finde, beide machen einen guten Job. Heute erste Halbzeit, ja, war Moroja ein bisschen prägender als Hult. Also zweite Halbzeit,
Ja, aber bevor Dennis, bevor du vielleicht noch was zum Spiel sagst, André hat es jetzt gerade aufgemacht, also Jörg Dahmann, ganz im Ernst, das waren heute so viele unfassbare Äußerungen dieses Mannes, also vielleicht darf man das auch gar nicht überraschen, aber alleine, du hast es gerade schon gesagt, André mit dem Sushi, also dieser Vergleich, die IKEA-Schublade mit Niklas Hult und noch viele
Ochs,
andere.
Ochs, ein Ochs, typischer kasachischer Nachname.
Also tut mir leid.
Was für ein Pisser, echt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich will ihn jetzt nicht beleidigen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte diesen Mann nicht mehr hören. So witzig auch manche Anekdote, die er da so erzählt, ist, das muss man ihm ja auch mal zugute halten. Er macht das ja dann auch in gewisser Weise unterhaltend. Die Frage ist nur, ob Fußballkommentatoren Comedians sind. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher.
Aber Tobi, möchtest du, dass Hannover 96 erfolgreich ist, dann muss Dahlmann kommentieren. Nee. Ansonsten spielen sie nur Quark. Ja.
Aber das hat sich ja mit dem heutigen Spiel dann auch erledigt. Ne?
Genau, also. Genau. Also insofern. Er kommentiert nicht immer, wenn sie gewinnen, oder sie gewinnen nicht immer, wenn er kommentiert. Aber ich möchte diesen Mann nicht mehr kommentieren hören, und zwar aufgrund seiner unglaublichen sexistischen, rassistischen und menschenverachtenden Aussagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch diese Geschichte kurz vor dem Pausenpfiff, Testrot, der da verletzt ist und dann wird Testrot abgeführt. Das sind Vokabeln, die bringt man in so einer Situation nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte diesen Mann nicht mehr hören, aber das jetzt... Ich wollte es nur kurz sagen, André, weil du das mit dem Sushi leider aufgemacht hast. So, ich habe für ein 1-0 und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, Dennis, wir waren ganz zufrieden damit und waren auch schon bis zum Pausenpfiff nicht mehr daran interessiert, da vielleicht nachzulegen.
Ja, und das ist, glaube ich, so das größte Versäumnis, und das müssen wir uns auch echt ankreiden. Und wir haben auch zu Recht die letzten Male häufig über den Trainer diskutiert, da werden wir heute wahrscheinlich auch wieder drüber diskutieren, aber lassen wir das mal an der Seite. Das hat ja erstmal gut funktioniert, was Kocak da aufgestellt hat, von der Ausrichtung her, von den Spielern her. Sie hören irgendwann auf, und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was, also da fehlt dann vielleicht auch die Gier irgendwie, dass man sagt, man möchte jetzt vielleicht doch mal früher den Deckel drauf machen, weil es war nicht so, dass Aue gerade in der ersten Halbzeit irgendwie dann plötzlich drückend überlegen war. Ganz im Gegenteil. Also es war eben nicht.
Aber du sagst irgendwann,
das schwere
wann
Spiel.
Ist für dich wann? Wann ist für dich wann? Also du hast gesagt, irgendwann hören sie auf. Und jetzt könnte man ja wohlwollend meinen, ab der 85. Minute hören sie auf. Und
nach dem 1-0 haben sie aufgehört.
Nee, sie haben ja, in der ersten Halbzeit ja aufgehört. Ja, ja, genau, klar. Aber das meinte ja Tobi gerade, genau. Also das ist...
Es ist ja nicht die 85. Minute und sie haben keine Kraft mehr. Und wir können das verzeihen, weil sie vorher so engagiert gespielt haben. Es ist genau wie Dennis hier analysiert, es ist wirklich teilweise ab der 50., ab der 55. Minute,
ja, heute
dass
früher.
Da gar nicht mehr kommt.
Heute aber schon früher. Und da ist die Frage, ist das Arroganz? Was ist denn das? Also ich meine, wir haben ja, und das müssen wir ganz ehrlich sagen, ich fand, nach 2 Minuten dachte ich, wow, die haben ja echt richtig Bock und die wollen heute mal zeigen, was sie können. Dann führen die, wie gesagt, 1-0 und seid mir nicht böse, bis zum Pausenpfiff erinnere ich mich an keine gefährliche Szene. Hände sehr bemüht, aber übrigens auch das mit die Hände, ne? Also wenn Dahlmann schon schon irgendwo Spitznamen aufschnappt, ja, dann aber nicht, bitte nicht so. Bitte nicht so. Sonst machen wir nämlich aus Dahlmann das gerupfte Huhn. So, okay, aber jetzt wirklich genug mit Dahlmann. Ich erinnere mich an keine Szene mehr, in der wir irgendwie gefährlich waren oder wo man denkt, jetzt aber knapp und fast ein Tor. Sondern es war für mich tatsächlich, sie waren zufrieden, sie waren satt. Sie haben das Spiel auch kontrolliert bis zum Pausenpfiff, fand ich. Also Aue hatte seine Szenen vor unserem 1-0, danach jetzt auch nicht mehr so richtig. Das war so ein richtiger, langweiliger, man möchte sagen, Freundschaftskick im Sommer. Ja, Chris, oder hast du da noch irgendeine Szene in Erinnerung, die deinen Blutdruck so richtig in Wallung brachte?
In der ersten Halbzeit hatte Duxch zweimal frei vorm Tor die Möglichkeit, den Ball unterzubringen. Gut, er stand beide Abseits, Male im Abseits. Ja. Das war, glaube ich, auch sein Glück, weil er hat sie beide Male am Tor vorbeigelegt. Wenn es nicht Abseits gewesen wäre, wäre das gewiss ein Punkt, über den man sprechen müsste, weil dann hätten wir in der ersten Halbzeit durchaus versäumt, das zweite Tor nachzulegen. Und nach der Halbzeit unmittelbar haben wir ja, glaube ich, innerhalb der ersten 10 Minuten zweimal ein Tor bekommen, was wegen Abseits auch aberkannt wurde. Da hatten wir schon viel Glück, aber da zeichnete sich das Elend ja schon ab.
Da zeichnete sich das Elend ja schon ab, da hast du völlig recht, lieber Chris. Und bevor wir aber genauer auf die zweite Halbzeit eingehen, machen wir eine kurze Pause, nach der wir uns natürlich direkt zurückmelden. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil Quick and Dirty bei Vorwärts nach Weit nach dem Spiel Hannover 96 zu Gast bei Erzgebirge Aue. Wir wollten auf die zweite Halbzeit blicken. Chris, du hast schon damit angefangen, fahr doch fort. Also wir sind rausgekommen und haben dann gleich 2 Gegentore bekommen, die zu Recht zurückgenommen wurden. Und war das schon so ein, oder hätte das nicht für die Mannschaft so ein Hallo-Wachruf sein müssen? Aber war es nicht, ne?
Nö, war es nicht. Also ich glaube, bei beiden Toren, die waren gut rausgespielt. Letztendlich können wir, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, das Gegentor kreide ich Franke nicht an. Das war toll gemacht von dem Stürmer von Aue. Aber ja, wie ich bereits gesagt habe, es zeichnete sich ab und letztendlich fehlte da wahrscheinlich von irgendwoher ein Impuls oder ein Wachrütteln. Früher wäre das vielleicht ein Spieler wie Sergio Pinto gewesen, der dann mal eine Grätsche auf den Platz rausgehauen hätte und die halbe Mannschaft zusammengebrüllt hätte oder halt einen Impuls auch von draußen oder eine taktische Umstellung. Letztendlich hat man sich quasi lachend des Problems, das da kommen mag, entgegengestellt und dann kam irgendwann der verdiente Einschlag.
Ja, Dennis, Chris hat gerade schon gesagt, er schiebt die Schuld nicht auf Marcel Franke. Wollen wir da Marcel Franke auch freisprechen?
Ja, ich würde ihm da jetzt zumindest keine Schuld unterstellen, weil das im Strafraum, wenn er da jetzt richtig hingegangen wäre, dann wäre es nachher ein Elfer gewesen, hätten wir auch wieder gesagt, oh, muss er da so hingehen. Das war gut gemacht. Marcel Franke ist insgesamt ein guter Innenverteidiger, dass er hier das nicht verhindern konnte. Ja, so what.
Und Dahlmann hat ja eine Menge Scheiße erzählt an dem Tag, aber da hatte er ja recht. Er war nah dran an dem Stürmer und der Stürmer dreht sich super mit dem Ball um den Mann rum. Und der Schuss, der da kommt, der ist super. Da kannst du nicht viel machen.
Ja, und auch Bruno also ist er anders. Nicht, oder, André? Oder willst du
nee, noch also, mal fragen? Ja, also stopp. Also das ist jetzt aber hier. Also nimm mal, es geht nicht um Schuld und es geht auch, ist auch scheißegal. Die hätten ja auch sonst getroffen. Das ist aber, also okay, und zweite Liga von mir ist auch noch oben drauf. Aber so ein Tor darfst du dir niemals fangen. Der Stürmer nimmt den Ball rückwärts mit dem Rücken zum Tor an. Ab diesem Moment kannst du ihn einfach so zustellen, dass er nicht mehr zum Abschluss kommt. Dass Moment. Er sich natürlich schön dreht und jetzt, das gut macht, ist gar keine Frage.
Jetzt will ich da reingrätschen.
Aber, warte, also, aber dann musst du ihn so stellen, dass wenn er zum Abschluss kommt, dass die Lücke zwischen Abwehrspieler und Torwart nicht vorhanden ist. Wenn er dann abgefälscht irgendwo über den Torwart plöppelt, okay. Aber der darf nicht auf direkten Wege am Torwart vorbei ins Tor aber gehen.
Was willst du machen?
Torwart
du
und Innenverteidiger stehen nicht gut.
Ja, aber du sagst es doch gerade. Er nimmt die mit dem Rücken zum Tor an. Also erstmal an sich für einen Stürmer eine schlechte Ausgangssituation, aber du kannst den Ball abschirmen. Der Verteidiger kommt nicht ran. Ne? Er kommt nicht ran, wenn er ran will, trifft er den Stürmer, der fällt 11 Meter. So. Nazarov war es, ne? Testrot war es. Dreht sich. Und jetzt, was soll Marcel Franke machen? Also in dem Moment, wo er sich um seine linke Achse dreht, also nach rechts dreht, was soll Franke machen? Wie jetzt so ist anders verteidigt, André?
Naja, das ist natürlich jetzt ein bisschen theoretisch, aber letztendlich hat ja jeder ein Gefühl, wie der Stürmer ja auch, wo ist das Tor, wie sind die Winkel. Ich meine, der Stürmer, das ist ja eine Sekunden- oder Millisekundenentscheidung, der sieht das ja auch nicht wirklich. Das ist ja sein Gefühl, wo ist die lange Ecke, wo drehe ich mich, wie spiele ich den. So, und dieses Gefühl muss der Verteidiger auch haben und genauso der Torwart. Und in einer gut eingespielten Mannschaft wage ich die Behauptung, dass es durchaus Situationen gibt, wo Abwehrspieler und Torwart eine Linie bilden, dass da kein Winkel und keine Möglichkeit für den Stürmer ist, den Ball reinzuschieben.
Aber entweder bleibt er dann am Fuß von. Wie der Theorie. Was hättest du Theorie, anders gemacht? Ja, was hättest du anders gemacht? Sagst du mal konkret. Franke also, steht ja zwischen.
Okay, ganz konkret, ich habe mich gewundert, aber das ist schwer einzuschätzen von der Couch, aber ich habe mich gewundert, dass Esser nicht weiter rausgekommen ist, also Richtung Verteidiger und Gegenspieler, um den Winkel ein bisschen weiter zuzumachen. Denn es war klar, er geht auf den Abschluss. In der Mitte war niemand, den er hätte anspielen können in dem Moment. Das heißt,
warum war das klar, dass er auf den Abschluss geht?
Ja, weil er sich ja.
Du hast da sonst niemanden gesehen. Ah.
Nein. Er hat sich rechts, der Stürmer hat sich ja auf seinen rechten Fuß gedreht, über linke Seite, auf so rechten Fuß und damit schließt er ab. Also den Ball kann er gar nicht mehr in die Mitte bringen. Also,
aha, aber du, dann passt es schöne Idee, aber dieser Spieler.
Also als Torwart gehe ich raus und mache den Winkel noch kleiner. Mhm. Er ist ja ein bisschen rausgegangen, ich hätte mir ein bisschen mehr Winkel. Gewünscht, dann wäre er nicht reingegangen.
Darf ich da dazwischen haken? André, das klingt alles ganz klug, aber Testrot ist, und das steht sogar in seiner Beschreibung drin, beidfüßig. Bedeutet, woher weißt du, dass der sich links um den Spieler dreht und nicht rechts um den Spieler dreht? Und wenn Esser da irgendeinen Winkel zumacht und der Spieler dreht sich in die andere Richtung raus, dann ist die ganze andere Ecke offen. Und dann schiebt er den
flachen Fuß rein. Das sieht er doch, dass er in die Richtung geht. Deswegen sage ich ja, der Abwehrspieler muss ja, also nochmal, der Abwehrspieler steht in seinem Rücken. Und der Stürmer hat die Möglichkeit zu entscheiden, er gibt ja die Aktion vor, in welche Richtung er geht. Und das ist ja alles relativ eng und dicht beisammen. So. Und der Abwehrspieler kann ihm ja durchaus auch ein bisschen die Seite anbieten, indem er einfach ein bisschen Druck mit dem Bein aufbaut. Und dann sagt er, okay, pass auf, ich lasse dich Richtung Eckfahne rausgehen. nach innen Richtung Elfmeterpunkt lasse ich dich nicht gehen, Freundchen. So, und dann geht also der Stürmer Richtung Eckfahne raus, das meine ich mit über die linke Seite drehend auf dem rechten Fuß. Und in dem Moment muss natürlich, so wie beim Handball letztendlich, das sind ja alles eingespielte Geschichten, das ist natürlich Gefühl. Aber da muss halt der Torhüter den Winkel so dicht machen, dass es keine Lücke zwischen Abwehrspieler und Torwart gibt. Und das ist nicht passiert. Und wäre es da etwas weiter rausgekommen, hätte Fahrradkette, hätte er den Winkel schöner verkürzt gehabt. Deswegen ist das kein Fehler von Esser und deswegen ist das kein Fehler von Frankfurt. Ich finde das auch der Testrot und ganz toll gemacht. Und
kriegt ihn damit links ins kurze Eck.
Ich habe mich nur gewundert, dass das Tor so einfach aus der Situation entstanden ist. Normalerweise spielt das 10-mal, passieren 9-mal keine Tore.
Aber der Schuss war ja...
Nur eine Sache, wir analysieren jetzt diesen Gegentreffer, 5 Minuten, die haben Millisekunden, um zu entscheiden, wie reagiere ich. Ne? Also, so, ich glaube, wir können es jetzt einfach mal so hinnehmen.
Und der Schuss war auch stark.
War ein ärgerliches Tor, war schön, war ein schönes, war aber schön gemacht.
Der Schuss war auch sehr stark, sehr
kräftig. Also wir haben auch echt beschissenere Buden schon kassiert in der Saison. Da würde ich jetzt auch kein ganz großes Fass aufmachen. Worauf ich aber nur hinweisen wollte, ist, und es geht nicht um Fehler, es geht aber darum, aus meiner Sicht darfst du dir so eine Kirsche nicht fangen. Und normalerweise darfst du, okay, die hatten vorher die 2 Chancen, die abseits da waren, aber normalerweise darfst du gegen Aue nach 1-0-Führung das auch nicht so einfach hergeben. Und da sind wir ja wahrscheinlich alle beieinander. Die zweite Halbzeit war von vorne bis hinten schlecht und Aue hat völlig verdient das Unentschieden erzielt.
Absolut. Sogar die Frage ist, war es sogar völlig verdient ein Unentschieden? Ich habe erwartet, nach dem 1:1, 96, dann vielleicht nochmal Zeit, okay, Moment, nee, stopp. Das war so nicht geplant, wir hatten das Spiel im Griff, wir holen uns das Spiel zurück. Gekommen ist aber nichts. Und zwar überhaupt nichts.
Naja, doch ein bisschen Impuls kam dann noch, als Dumbuya rein.
Moment, da war dann noch mal ein bisschen was. Aber das ist aber schon relativ weit. Also das Gegentor fiel deutlich früher, aber so, ich meine jetzt so direkt nach dem Gegentor, dieses, nee, Männer, das nehmen wir jetzt nicht hin, jetzt komm, jetzt geben wir nochmal alles. Da war nichts.
Man hatte das Gefühl, die Auer hätten einen Mann mehr auf dem Platz, oder? Komisch.
Das Grinsen würde ich gerne. Wen meinst du denn da? Wen hast du da so im Blick, der bei uns vielleicht nicht so stark?
Was? Nee, also ich finde, eine Sache muss man ja grundsätzlich nochmal sagen, dass hinten das Tor gefallen ist, okay. Aber warum kommt denn der Stürmer da überhaupt in die Situation? Vorne sind die Bälle nicht gehalten worden. Im Mittelfeld sind die durchgeflogen. Ja, also, dass hinten die Abwehr immer wieder angegangen werden konnte und dann natürlich irgendwann das Tor fällt. Es ist ja eine Mannschaftsleistung. Also sprich, auch es wird auch vorne verteidigt oder es müssen vorne auch mal Bälle festgemacht werden, damit nicht eine Welle auf die nächste läuft.
Absolut.
Und das hat irgendwie nicht mehr passt. Also da ist ja nichts mehr gekommen. Da muss man schon eher mal drauf gucken. Das
stimmt. Und der Trainer hat dann auch irgendwann versucht, Impulse zu setzen. Ja. Ich finde... Aber das ist meine persönliche Empfindung, ein bisschen spät. Ich hätte vielleicht sogar direkt nach dem Tor gewechselt, weil meiner Meinung nach Duxi war schon in der Ende der ersten Halbzeit irgendwie wieder unzufrieden und geht dann lieber den Gegenspieler mit dem Arm an den Hals und beschwert sich dann noch, dass es abgepfiffen wird und war irgendwie nicht mehr so richtig motiviert, dass er positive Effekte bringen kann. Und Hendrik hat sich aufgeopfert, wie er es immer tut, ist viel mannschaftsdienlich unterwegs gewesen, war aber doch in seinen Aktionen dann auch unglücklich. Also ich kann schon verstehen, dass man die beiden Stürmer rausnimmt. Ich hätte vielleicht erst den einen, dann den anderen rausgenommen und dann wäre für mich Hendrik der Erste gewesen, den ich rausgenommen hätte. Nicht, weil ich ihn schlechter gesehen habe, sondern weil er einfach auch Trainingsrückstand hat aufgrund seiner Verletzung. Hätte ich ihn zuerst rausgenommen, hätte dafür schon Musa Dumbuya gemacht und wenn ich aber so einen Doppelwechsel mache, dann bringe ich nicht, und ich bleibe dabei, Kevin Schindler und Musa Dumbuya, sondern dann bringe ich das Duo, was auch schon in der U23 funktioniert hat, was auch schon vor 2 Spielen funktioniert hat, ja, wo in Düsseldorf Dumbuya Migudra anspielt. Und das übrigens noch eine andere, nee, ich mache erstmal die Schiene weiter. Also, ich hätte gebracht Dumbuya auf jeden Fall. Der hat ja auch, wie ihr schon gesagt habt, hinterher bewiesen, er war ein Aktivposten. Er hat, was der Junge für einen Einsatz gezeigt hat, das tut mir leid, Marvin und Henrik zeigen das nicht. Aber das ist auch eine andere Situation. Ja. Warte kurz, Chris. Also, ich hätte das nicht gemacht, ich hätte Kevin Schindler nicht gebracht, sondern ich hätte lieber Mick Guter gebracht. Chris, warum macht das Kutschak nicht? Warum spielt Mick Guter nach seinem Treffer in Düsseldorf nicht mehr eine Minute? Warum nicht?
Ich habe irgendwo gelesen auf Twitter heute, dass ja Guter Kenan Kutschak mit seinem Tor in Düsseldorf massivst beleidigt haben muss. Anders könnte man ja diese konsequente Nichtaufstellung und diese 0 Minuten Spielzeit seit diesem guten Auftritt nicht mehr begründen. Ich kann dir nicht beantworten, warum dieser Spieler nicht mehr aufgestellt wird. Ich wollte eine kleine Spitze loslassen. Mir ist heute tatsächlich aufgefallen, nachdem Dumbuya eingewechselt wurde, dass, es tut mir leid, dem die Bälle nicht so verspringen wie Hendrik Weidand. Der hat tatsächlich anscheinend bessere technische Ansätze da vorne. Ja, wie du sagst, es war ein absoluter Aktivposten nach seiner Einwechslung. Es gab ein, zwei sehr schöne Szenen, an denen er beteiligt war.
Trotzdem auch ein bisschen unglücklich. Also er will ja, viel, ja. Er will viel, ist aber noch, man merkt schon, so diese 100% richtige Entscheidung, aber da zitiere ich einen weisen Mann, das machen Duxch und Weidand auch nicht das ganze Spiel über. Also auch die treffen keine richtigen Entscheidungen. Vielleicht muss ich da bei Musa auch ein bisschen runtergehen, aber er war wirklich, er ist gerannt. Er hat auch dann diese Situation im Strafraum, wo er Männeln stehen lässt, muss er anders machen, wenn er Fuß drauf macht und Männer ins Leere rutschen lässt, kann er ins Tor schieben. Aber Theorie und Praxis, ne? Also ich meine, ich sitze auf dem Sofa, ja, Rudi Völler würde sagen, hast drei Weizenbier getrunken und hältst dir große Reden. Also von daher, ne, nehme ich das mal zurück. Doch was mir aufgefallen ist, Musa hatte keinen, mit dem er spielen konnte. Das heißt, er hing so ein bisschen in der Luft, er versuchte ja auch bei dieser Aktion mit Männer gleich Kevin Schindler anzuspielen, auf dem falschen Fuß und nicht stark genug, okay. Ich glaube aber, die Situation ist exemplarisch dafür und Musa hat sonst viel allein gemacht. Ich glaube, dass ihm so einer wie Meguda, André, hätte ihm gut getan. Oder meinst du nicht?
Naja, mit sich hätte Meguda ihm gut getan, aber warum nimmst du denn Hendrik, Weidand und Duxch raus? Nimm doch nur einen von beiden raus und gib mal dem Musa da so ein paar
Minuten
mit einem da vorne drinne. Also, dass er eben einen hat. Von mir ist auch der Gudra, wenn beide kaputt sind wegen Oberschenkel, wäre auch okay. Mir geht es einfach nur darum, es war aus meiner Sicht völlig unnötig, beim Stand von 1-1 als Hannover 96, auch wenn wir nicht mehr aufsteigen werden, aber beim Stand von 1-1, ich will weiterhin, dass die Mannschaft jedes Spiel gewinnen will. Und da sind wir wieder bei dem letzten Mal. Ich will da Zeichen sehen. Und das Zeichen war beschissen. Du nimmst deine beiden Stürmer raus und bringst einen, okay, und Schindler. Und Schindler, ich weiß gar nicht, was der gespielt hat. Also, wer mir diese Position mal erklären kann, der ist aber auch in den Olymp der Fußballexperten zu heben. Der lief ja rum wie Falschgeld überall und hat an jeder Stelle des Platzes einen Fehlpass gespielt. Okay, gut, dass der eh von der Rolle ist, wissen wir. Aber der Musa war stark. Der war wirklich stark, der war bemüht. Und jetzt bin ich wieder bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Verdammte Kacke, es kann doch nicht sein, dass diese jungen Wilden, in Anführungszeichen, ja, dass die hier Einsatz zeigen, Wille zeigen, bemüht sind, sich was zutrauen, wie er da den Ball mit der Hacke auf die andere Seite nimmt, um abzuschließen. Ja, er versucht es ja. Und wir sehen das von den etablierten Spielern, die Startelf-Spieler, wir sehen das da nicht. Und das ärgert mich. Dass der technisch limitiert ist und viel falsch macht und in seinem zweiten Bundesligaspiel ist ja alles okay. Aber es kann doch nicht sein, dass der reinkommt und wir alle haben das Gefühl, hurra, endlich mal ein bisschen frischer Wind.
Das stimmt.
Das ist doch Mist. Ja, nicht für Musa Mist, aber für Kočak Mist und für alle anderen, die auf dem Platz stehen, ist das ein Armutszeugnis.
Absolut. Ich habe, glaube ich, sogar eine Vermutung, warum Kočak irgendwie dann Schindler gebracht hat. Er hatte wahrscheinlich das Gefühl, der Junge brennt jetzt, weil er ja im letzten Spiel gar nicht berücksichtigt wurde und dass er jetzt diese berühmte Reaktion zeigt. Aber dann muss ich sagen, und das, da gebe ich euch total recht, hat er die falschen Pärchen zusammengestellt. Also zum einen, ich hätte auch Henne, glaube ich, rausgenommen. Dann kannst du ja meinetwegen auch, dann hätte ich noch wen anders rausgenommen, meinetwegen bringst du Schindler, aber der braucht wiederum Duxch. Und also das war irgendwie von der Zusammenstellung her einfach falsch, meines Erachtens nach. Also falsch, also ich fand das nicht richtig. Und ich gebe euch recht, man hätte einfach auch mal ein bisschen offensiver da nochmal reingehen können und dann einfach mit drei Stürmern spielen. Warum nicht? Was habe ich zu verlieren? Also wenn ich jetzt verliere in Aue, ja und, es ist doch egal, aber ich habe ganz viel zu gewinnen. Jetzt
genau, haben wir wirklich gar nichts. Nicht nur, es ist egal, sondern ich finde, Kočak sagt ja auch, es geht darum, möglichst viele Spiele noch zu gewinnen. Er wird ja nicht müde darum, zu sagen, wir wollen viele Spiele gewinnen. Nicht, weil wir das Ziel haben, irgendwas zu erreichen, sondern wir wollen halt viele Spiele gewinnen. Und dann finde ich auch, dass das spiegelt sich nicht wieder. Wobei, es spiegeln sich so viele Aussagen nicht wieder in seinen Aufstellungen, in seinen Wechseln. André, ich bin da ratlos. Müssen wir dann doch immer wieder über den Trainer reden oder ist das einfach eine Situation, wo wir sagen, der Kader gibt nicht mehr her? Du hast auch gesagt, na, die jungen Wilden würden ja schon noch da sein. Ja.
Der Kader gibt ja mehr her. Also guck mal, also nochmal, wir haben ja noch, okay, das, jetzt klingt es ein bisschen albern, das meine ich aber gar nicht so. Wir haben ein Fallett. der hatte jetzt eine schlechte Woche gehabt. Okay, aber wir haben einen verletzt, der ist ja geholt worden mit einer ganz anderen Expectation. So, auf der Bank saß noch ein Gudra, der mal irgendwann vor 2-3 Wochen ein tolles Tor geschossen hat und seitdem überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Wo ich mich auch frage, was soll das? Haben wir aber letztes Mal schon diskutiert. Dumbuya, da war ja die Diskussion vor dem Spiel, ob der von Anfang an stürmen darf, Klammer auf, Weidern und Duxen angeschlagen, Klammer zu, angeblich. Er kommt erst in der 74. Minute. Wir haben unseren Königstransfer to Messi noch auf der Bank rumlungern. Ja? Also jetzt mal entschuldige bitte, es wäre ja durchaus noch möglich gewesen, ein offensives Zeichen zu setzen, um den Versuch zu machen, aus dem Erzgebirge noch 2 Punkte mehr mit nach Hause zu nehmen.
Da bringst du was
ich Gutes. Freue mich für... Ja. Ich freue mich für Mike Franz, dass er noch mal so 10 Minuten
wollte bekommen hat,
dass
sagen,
er langsam rangeführt wird. Super Wechsel, der muss sein aus meiner Sicht. Aber alles andere... Ja, und nochmal, wir haben nur 4 Mal gewechselt, wir dürfen 5.
Und Tomessi, du sagst es. Also ich habe eben gesagt, ich hätte Gudra und Dumbuya gemacht. Hätte ich tatsächlich, weil die beiden eben sich schon länger kennen. Aber genau, bevor ich dann noch Schindler nehme... Ja, dann nehme ich, der hat ja nichts gerissen. Der, Eigentore, Elfmeter, alles Mögliche, wundervoll, Fehlpässe, wir haben es gesagt. Tomessi hat wenigstens schon Tore gemacht und hat gezeigt, dass er auch vom Einsatz her, dass er da alles mitbringt. Und trotzdem, also ich habe Gudra, den ich präferieren würde, ich habe noch Tomessi. Und das ist die Frage und die Antwort ist Schindler. Hör mal, also... Ich meine, Gudra, Tomessi sind fest verpflichtete Spieler. Also Gudra hat einen Vertrag, der noch darüber hinausgeht. Tomessi ist fest verpflichtet. Und ich nehme den Leihspieler Schindler, den ich eigentlich, und das müssen wir ja sagen, nach dem Düsseldorf-Spiel zum Bauernopfern gemacht habe und gesagt habe, ja, es gibt hier die Einstellung in der Mannschaft passt nicht so richtig. Also ich interpretiere es jetzt mal so. Das arbeiten wir aber intern auf. Und bums, nächste Woche ist Schindler nicht mehr im Kader. Und schwuppdiwupp, eine Woche später... ist eher Wechseloption Nummer 1. Nee, da kann ich
die nicht. Du darfst auch eins nicht vergessen. Die Spieler verdienen ja auch Geld durch Einsätze. Ob die jetzt 10 Minuten spielen oder was weiß ich, aber die verdienen ja Geld. Und ich würde mich als ein Tomessi ärgern, vielleicht auch nur kurz, aber ich würde mich schon mal kurz ärgern, dass zum Beispiel ein Schindler diese Einsatzprämie bekommt, die ich jetzt hier offensichtlich nicht bekomme. Und ich weiß nicht, da geht es sicherlich nicht nur um Geld, aber ich weiß nicht, inwieweit solche Dinge auch eine Rolle spielen. Und genau, was du sagst. Schindler wurde gesagt, dich brauchen wir hier im nächsten Jahr nicht. Wir werden keine AK ziehen. Wir werden Köln nicht anfragen, dich hier länger zu behalten. Du bist Müll, dich brauchen wir nicht mehr. Die letzten paar Spiele brauchen wir dich sowieso gleich nicht. So, ja, da bitte dann
ganz kurz, ein Mensch ist niemals Müll, aber okay.
Darum geht, das ja. Ist ja nur völlig klar. Ich beziehe es ja nicht auf die Person, den Menschen, sondern es geht ja um die Situation des Spielers für Hannover 96. Er wird Hannover 96 in keinster Weise mehr perspektivisch irgendwas Positives zuführen. So,
ich muss ihn nicht ins Schaufenster stellen, ne? Also das ist auch mal klar.
Ja,
also ich werde ihn ja automatisch wieder los. Aber vielleicht war es, und das möchte ich jetzt mal provokant hier nochmal in den Podcast-Raum stellen, war das möglicherweise ein Martin-Kind-Move von Kenan Kocak?
Oh.
Also frei nach dem Motto, ich rasiere ihn, um ihn richtig zu motivieren und pokere darauf und hoffe, dass er dann im nächsten Spiel, wenn ich ihn dann reinwerfe als, pass auf, du hast keine feste Position, ich gebe dir alle Freiheiten im Spiel, dass er da richtig explodiert und drei Buden macht?
Ist er aber dann eher implodiert, würde ich sagen.
Hat nicht funktioniert, ja. Aber könnte. Okay. Ja. War vielleicht der Gedanke dahinter.
Aber das wäre ja menschlich auch unter der Schublade. Alter Schwede.
Aber das wäre ja mit Gudra das gleiche. Den hättest du ja auch bringen können. Den hast du ja auch rasiert nach seinem Treffer. Und dann hättest du ja auch Tomasi bringen können. Den hast du ja schon mehrfach öffentlich rasiert. Also, wenn es danach geht, die Leute dadurch zu motivieren, dann hättest du ja quasi die ganze Bank reinwerfen können.
Aber auch das ist bitter, dass wir sowas sagen müssen. Ne? Aber du hast es gerade schon angesprochen, André. Ich habe mich auch gefreut, dass Mike Franz zurückgekehrt ist, der ja für die Startelf noch keine Option war, wie Kenan Kocak ja auf der Pressekonferenz sagte, weil wir gucken müssen, wie sein Knie reagiert. Anscheinend hat es ganz gut reagiert, weil es hat gereicht für ein paar Minuten Spielzeit. Und ich fand auch, also er hat jetzt nicht viel falsch gemacht. Gut, er hat jetzt auch nicht eine halbe Stunde gespielt, aber ich fand schon, dass er war da. Also auch in diesem...
Ja, bei dieser Typen auf dem Platz.
Und also diese Freischusssituation, Dominik Kaiser wird abgepfiffen und Mike Franz ist gleich dabei, mittendrin in der Traube und geht den Schiri nochmal an. Also das gibt ja auch nochmal so ein Zeichen. Es gibt nochmal so ein Zeichen an die Mitspieler. Hier, komm, wir sind noch da. Wir sind noch da. Das kann Jaka Biol nicht aufgrund seines Alters. Mike Franz bringt das aber mit. Und hat das dann auch, wie ich finde, in den Minuten, wo er gespielt hat, ist er jetzt nicht negativ aufgefallen, jetzt auch nicht sonderlich positiv, aber schön, dass er wieder da ist.
Doch.
Fandst du positiv?
Komm, der hatte 2-3 richtig schöne Pässe.
tatsächlich.
Ja, doch, nee, ja, stimmt, es gab einen guten Ball auf Muslija, glaube ich.
So einen langen Ball nach vorne, hoch, lang, genau, super.
Nee, das war
aber Flo. Das ist doch genau der Punkt. Franz hat mir in diesen 10 Minuten besser gefallen als ein Elis, als ein Kaiser in, keine Ahnung, wie lange die gespielt haben, 75 Minuten.
Zumindest als ein Kaiser auf jeden Fall. Und da, Dennis sagt es gerade, da ist Franz eher so von seiner Persönlichkeit der natürlichere Kapitän, wäre mir auch der sympathische Kapitän, weil der kein Red Bull trinkt. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist jetzt wieder meine ganz persönliche Geschichte. Und ich finde aber auch, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, Baris Bastasch ist jetzt nicht der begnadete Fußballer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber was den Einsatz angeht, ey, Kinder, also ich fand den heute erstens ohne größeren Fehl und Tadel in seinem Defensivverhalten. Und der wirft sich da auch wirklich in die Zweikämpfe, der wirft sich in die Männer. Der klärt auch mal einen Ball nach FIFA 98-Manier, wo man denkt, das ist eigentlich menschlich gar nicht möglich, sich so zu bewegen. Also der ist gar nicht so schlecht.
Heiß wie Frittenfett, würde man sagen.
Ja, oder?
Also nein, das ist tatsächlich glaube ich, ein Typ, der uns da durchaus auch gut tun kann und der einfach auch mal so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also damals auch wie Vinicius, ne? So ein bisschen auch einen Brecher, der.
Weil Vinicius war hölzerner, ne? Vinicius war hölzerner. Ja.
Also, also Vinicius hätte auf jeden Fall diesen Seitenfallzieher hätte er sich alles beigebrochen, ja. Aber ansonsten so einer, der schon auch reingeht und. Ja, nicht liegen bleibt.
Ne? Und ist mir also, lieber als Fallett, der sich für was Besseres
hält. Auf jeden Fall.
Ehrlicher Arbeiter, könnte man sagen. Ja. Und ich war tatsächlich positiv überrascht, auch schon im letzten Spiel. Und auch an sich, es gab jetzt gar nicht so viele Spiele. Also wir haben ihn ja auch wirklich, wir haben den Transfer auch nicht gut geheißen. Ich finde auch zu Recht, wenn jemand über 30 ist und hier nochmal herkommt, aus der türkischen zweiten Liga, glaube ich, war es, dann kann man sich schon mal fragen, ist das der richtige Spieler für uns? Aber ich muss sagen, er macht es jetzt nicht so viel schlechter als vielleicht andere, die hochgehandelt und teuer waren, André, oder?
Ja, aber im Bastasch muss man ja mal fairerweise sagen, ist ja aus meiner Sicht auch nur ein Ergänzungsspieler. Das ist ja nicht unser Startelf-Spieler. Ich meine, der ist vielleicht im Kaderplatz 13 bis 15 irgendwo unterwegs. Dadurch, dass man ja 5-mal wechseln darf aufgrund der Covid-19-Pandemie, finde ich, bekommt er seine Einsätze.
Ja, aber und sehen, sehen wir in Konkurrenz zu Fallett?
Also ja, genau, exakt. Ja, genau, aber dafür macht das wirklich gut. Also ich meine, als Ergänzungsspieler super, wenn das natürlich unser Startelf-Innenverteidiger sein sollte, wäre natürlich ein bisschen dünn. Aber Fallett, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, den empfinde ich als ganz, ganz wichtig. Eben hat Dennis uns lang und breit versucht zu erklären, hat in diese Psyche von Kocak hat er sich wieder reingearbeitet, ja, und hat gesagt, er wollte den Kevin mal richtig motivieren. So, okay, gut. Mag sein. Aber bitte, wieso dann Fallett auf der Bank 90 Minuten? Also entweder brauchst du ihn gar nicht auf die Bank setzen, dann sagst du, komm mal, du bist immer noch so ein Stänker.
Jetzt hätte sich ein Innenverteidiger verletzen können, ne? Also.
Ja, aber dann bring ihn doch, gib ihm doch einfach das Zeichen. Letzte Minute, von mir aus.
Letzten 5 Minuten. Achso, das jetzt anknüpfend an dem,
wir haben nur 4... Du bist wieder Teil des Teils der Teile.
Also
du bist jetzt das Teilchen.
Ja, also anknüpfend an dem, wir haben nur 4-mal gewechselt. Nimm doch den Wechsel noch und gib damit das Zeichen, Simon, du bist wieder da.
Also du gehörst weiterhin zu uns. War alles nicht schön, okay, gut, aber hey.
Aber müsste man da nicht ein bisschen empathisch für sein?
Ja, die Situation darf auf meiner Sicht so gar nicht eskalieren, auch nicht öffentlich.
Ja, aber jetzt weißt du, da müssen wir doch empathisch für sein, oder? Also, und aber das finde ich interessant, André, dass du das sagst. Du hast recht. Warum gibst du ihm nicht noch, weißt du, kurz vor dem Einwurf, den der Schiedsrichter
abweist? Ich bin ja auch empathisch. Ich bin der Sensible hier.
Ja.
Nee. Ja, also es
aha. Okay, aber nehmen wir jetzt ernsthaft, das ist, Dennis, ich finde es interessant, diesen Punkt. Da hat nämlich André nicht Unrecht, weil wenn ich ihn schon mitnehme, nachdem er, und übrigens auch diese Wortwahl von Jörg Dahmann, ich denke, Jörg Dahmann hat beschrieben, wie er sich bei den Skybossen präsentiert hat, damit er noch weiter kommentieren darf nach seiner Tomala-Geschichte und Loris Karius, nämlich unterhalb des Bodenniveaus ist er gekrochen, ich glaube, das war eher Jörg Dahlmann. Ich kann es nicht lassen. Nach so einer Geschichte, und dann ist der Spieler auch wieder im Kader, finde ich, hat André nicht ganz Unrecht. Warum gibst du ihm nicht die Minute als Zeichen? Oder anders gefragt, du hast dich ja in die Psyche, wie André auch schon festgestellt hat, so gut reingearbeitet. Warum macht es Kocak nicht?
Ja. Na, hättest du ihn ja ein Stück weit auch wieder belohnt. Er muss ja Strafe zahlen, und wenn du ihn gebracht hättest, dann hätte er ja seine Strafe quasi dadurch durch Einsatzminuten und
auch wieder. Ja, aber dann lass ihn zu Hause.
Wieder wettgemacht. Naja, du musst ihn schon mitnehmen, weil wenn du irgendwie einen Innenverteidiger rausnehmen musst, weil er verletzt ist oder so, dann oder irgendwer anders irgendwie rote Karte, tralala. Dann
ziehst du Alice zurück und bringst Mike Franz.
Ja, hätte man auch
nicht. Ja, ich meine,
ja, nee, stimmt. Ja, nee, man, also klar, man, vielleicht hat er ihn auch mitgenommen, damit das Thema durch ist. Also damit die Presse nicht nochmal nachfragt, ach, und jetzt war er noch nicht mal im Kader, also doch nicht alles gut. Okay, dann hätte er sagen können, er hat nicht mittrainiert und wer nicht mittrainiert, ist nicht im Kader.
So.
Ja,
also halten wir fest,
auch eine Möglichkeit gewesen.
Konsequent.
Es ist nicht konsequent.
Der Trainer ist sich selber nicht treu. Das, was der Trainer postuliert in vielen Bereichen, es spielen nur Fitte, wenn man eine halbe Woche nicht trainiert, reicht es nicht für Liga 2 und so weiter. Also das, was er postuliert.
Er ist da flexibel in seinen Aussagen.
Ja, er flexibel.
Okay, so kann man das versuchen, politisch korrekt auszudrücken. Ich würde eher sagen, er ist sich selbst nicht treu und er ist ein Heuchler. Aber gut.
Ich finde ihn auch feige. Ich sage das, wir haben das intern noch diskutiert. Ich finde es auch feige. Ich möchte das auch mal ganz deutlich sagen. Ich finde auch, die Entscheidungen sind teilweise wirklich feige, die er trifft.
Konservativ.
Wie Dennis würde jetzt konservativ sagen. Genau, er sagt er auch sofort. Aber ja, klar. Können wir uns, denke ich, auf einen Begriff in der Mitte einigen, komme ich dir sogar entgegen. Aber brauchen wir in der jetzigen Situation konservativ? Es ist doch egal. Geh das Risiko ein, dann verlierst du halt mal gegen Aue noch 2-1 in der letzten Minute. Who cares about it? Jetzt kannst du testen. Jetzt kannst du Leute nicht ins Schaufenster, aber
du hast mal es gesagt. Ganz klar. Entschuldige, Tobi.
Alles gut.
Ein Punkt dazu. Ganz klar. Ich bin ja nicht der Pressesprecher von Herrn Kotschak. Möchte ich auch um Gottes Willen nicht sein. Ich versuche nur zu verstehen, was in ihm vorgeht. Und da geht es jetzt auch gar nicht um Tiefenpsychologie oder sowas. Ich versuche es einfach nur zu verstehen. Ich finde das auch nicht alles gut, was er macht. Ich glaube nur, der kann nicht anders oder der will auch nicht anders. Und wir brauchen nicht zu glauben, dass wir den ändern können oder dass der sich nochmal ändern
hast
wird.
Hast du ja schon auf Twitter geschrieben,
Ich glaube auch ernsthaft,
dass
Martin Kind genau so einen Typen gar nicht schlecht findet momentan. Hm. Da weiß er nämlich, was er hat. Ob das gut ist, ist auch was anderes.
Jetzt kommen wir aber doch zu André, der unter der Woche sagte, Kenan Kotschak macht das alles für seinen Lebenslauf. Also das ist es vielleicht. Nämlich André, du sagst gerade, who cares, wenn wir 2-1 nochmal verlieren gegen Aue in der letzten Minute, wenn nämlich Jörg Dahmann Trainer wäre und alle nach vorne schickt bei dem Freistoß am rechten Strafraumeck. Also von daher, ich glaube, Kenan Kotschak cares a lot, weil er nämlich genau das nicht will, dass er jetzt hier noch irgendwie aufgrund guter Entscheidung, nämlich die Spieler, die im nächsten Jahr fest hier sind, aufzubauen, schon mal vorzubereiten auf eine vermutlich ebenso harte Saison, vielleicht sogar eine härtere Saison. Nein, er denkt da an seine Reputation. Ich glaube, das können wir schon sagen. Ihm geht es mehr um Kenan Kotschak als um 96.
Ja, dass es Kenan Kotschak mehr um Kenan Kotschak geht, das Gefühl habe ich vom ersten Tag an. Das ist schon jemand, der sich auch selber ganz cool fühlt. Das tue ich auch, von daher sind wir da Brüder im Geiste. Aber dann muss ich Abbitte leisten, dann bitte auch Entschuldigung, denn da habe ich dich auch letztes Mal und dieses Mal zu stark kritisiert. Ich bin nur davon ausgegangen, nachdem du bei Facebook die Gruppe Bitte, bitte lieber Kenan bleib für immer aufgemacht hast, als einziges Mitglied und nachdem du dieses Traditionstrikot da gekauft hast mit der Nummer 0815 Kotschak, bin ich davon ausgegangen, dass du da gewisse Gefühle für ihn hegst, dann habe ich das falsch wahrgenommen.
Ja, das ist, vielleicht... Naja.
Ja, aber liebe Hörer, ihr seht, wir drehen uns dann so ein bisschen im Kreise und wir sind auch nicht ganz sicher, wie wir aus Kenan Kotschak schlau werden können. Vielleicht ist es aber auch ganz gut so, dass wir nicht jeden Schritt des Trainers nachvollziehen können. Fest steht nur, und da hat Dennis, glaube ich, nicht ganz unrecht, der beste, größte, geschätzteste Geschäftsführer aller Zeiten hält große Stücke auf Kenan Kotschak. Vielleicht, weil sie da auch so ein bisschen Brüder im Geiste sind, nämlich die Zuckerbrot und Peitsche. Das kann wahrscheinlich der Geschäftsführer auch ganz gut.
So, und tatsächlich glaube ich das nicht, denn sage ich schon, Tobi. Ich wage hier die steile These. Ich kann sie nicht belegen. Ich wage hier die steile These. Wenn Hannover 96 unter der Couch in der Geschäftsstelle noch einen Koffer mit 150.000 Euro finden würde oder gefunden hätte, wäre Kotschak schon weg. Ich glaube, Kotschaks Kredit bei Kind ist völlig aufgebraucht. Völlig aufgebraucht. Den hätte man eigentlich schon längst rausgeworfen, aber ist halt noch nicht passiert.
Könnte sogar ein Indiz dafür sein, dass die Entscheidung mit Fallett erst getroffen wurde nach einem Gespräch zwischen Kind und Fallett und nicht zwischen dem Trainerstab, dem Mannschaftsrat und Fallett. Hast du vielleicht gar nicht so unrecht? Interessant, diesen Punkt müssen wir verfolgen, aber nicht mehr heute. Denn, liebe HörerInnen, wir wollen doch quick sein. Und wie dirty waren wir ja schon immer. Deswegen, liebe HörerInnen, genießt noch einmal diesen Samstag, genießt den Sonntag. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder hören, hier bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast, bei meinsportpodcast.de. Habt ein schönes Wochenende, kommt gut in die neue Woche. bleibt gesund und das Wichtigste ist, lobet ihn. Bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.